Lieber Martin Krengel, es gehört ja früher quasi fast schon zum guten Ton, nach dem Abitur sich mal eine Auszeit zu nehmen und vor dem Studium unkonventionell zu reisen, die Welt zu entdecken, so auf den Trampelpfaden der Gleichaltrigen. Du bist durchgestartet, nachdem du den Doktor gemacht hast. War das mutig oder vielleicht sogar eine Art von übermütig in Hinblick auf die, sag mal, smoothe Karriereplanung und den Lebenslauf mit der großen, großen Lücke dann da drin?
Es gibt ja diesen tollen Spruch, Herr Krengel, Sie haben eine Lücke im Lebenslauf. Und die Antwort ja war geil. Also ich habe die Erfahrung gemacht, also ich komme ja wirklich aus der klassischen Karriere, habe an einer der besten Privatunis im Wirtschaftsbereich in Deutschland und in der Schweiz studiert. Und ich hatte aber immer das Gefühl, wenn ich mit den Entscheidern an dem Tisch saß, dass die sich... Die haben auf den Lebenslauf geguckt, ja, sie haben irgendwie das richtige Fach studiert, sie haben im Abitur sich Mühe gegeben, aber das wollten die gar nicht mehr wissen, sondern die haben mit mir irgendwie über meinen Aufenthalt in Florenz, meinen Zeichenkurs geredet, die haben über meinen Kunstturnen gesprochen und über meine Reisen. Das fanden die viel spannender, weil die natürlich auch gelangweilt waren von diesen 0815 Lebensläufen. Also ich würde sagen, gerade dann, wenn man Umwege geht, dann ist man interessant, weil man andere Sachen gesehen hat und mit in ein Unternehmen oder mit in eine Karriere bringen kann. Und das macht einen, glaube ich, interessanter.
Nun gibt es ja diesen berühmten Seufzer, ich bin reif für die Insel, raus aus dem Stress, der Hektik des Alltags, hinein in die Traumromantik der Hängematte und des süßen Nichtstuns. Das ist ja nun gar nicht mal dein Ansatz gewesen. Du wolltest alles hinschmeißen, weg sein, radikal einen neuen Weg gehen. Also bei dieser Perspektive würden ja doch einige ziemlich zusammenzucken.
Naja, ich wollte mich testen, ich wollte meine Grenzen testen, neue Dinge sehen. Und ich bin jetzt kein Mensch, der sich 10 Monate lang nur in die Hängematte legen kann. Also eine Woche ist toll, 2 Wochen aussteigen ist richtig toll. Aber das Reisen mit neuem Entdecken, Lernen zu verbinden, das ist, glaube ich, so mein Ansatz.
Okay, und ich habe jetzt in deinem, sagen wir es mal, Aussteigerbüchlein schon mit Freude geschmökert, sehr amüsant. Es geht da ja oft um die Freiheit, die du sehr bewusst gegen die Sicherheit der wahrscheinlichen Karriere jetzt mal eingetauscht hast. Da muss man ja schon eine Fähigkeit haben, sich mit einem gesunden Selbstbewusstsein ganz schön aufzuladen, um diese drohende Unsicherheit für eine ganz lange Zeit auszublenden, wenn man unterwegs ist auf Reisen.
Ich will es anders formulieren. Für mich war die Sicherheit drohend, also dieser Gedanke, 30 Jahre halt einen und denselben Job zu machen. Und ich war schon relativ alt, ich war 33, habe also die Doktorarbeit, weil die sehr aufwendig war und ich zweimal studiert hatte vorher und diese anderen Bücher geschrieben hatte, war ich schon relativ alt, als ich aus der Doktorarbeit rauskam. Und dann mit 34 oder mit angehenden 34 eine Weltreise zu machen, ist tatsächlich, letzter Drücker, aber ich habe ja auf diese...
Ach, schon der Opa unter den Mitreisenden.
Ja, so habe ich mich teilweise auch gefühlt in den Hostels. Aber für mich war das so der letzte Moment zu sagen, jetzt ist nochmal, jetzt kannst du die absolute Freiheit genießen. Klar kann man mit Kindern auch gut reisen und machen viele auch inzwischen. Aber mir war klar, jetzt oder sehr viel später und ich wollte jetzt.
Nun ist es ja so, man kann heute, so erscheint es mir zumindest, wenn ich viel dieser Reisebücher so lese, man kann heute gar nicht mehr reisen um des Reisens willen, also nur um sich irgendwelche schönen Sachen anzugucken. Auf der hinteren Umschlagklappe des Buches, da erweist du natürlich deinem akademischen Background alle Ehre, eine Fülle von Motivationssprüchen für die Aussteigewilligen. Mittendrin eine, der hat mir sehr gut gefallen, Erwachsenwerden wird überbewertet. Aber wie erwachsen hat dich denn jetzt dieses bewusst nicht erwachsen werden wollen auf Zeit dann doch gemacht?
Also ich glaube sehr viel mehr. Also jeder Reisender lernt, mehr zu sich selbst zu finden, mehr Selbstbewusstsein, mehr Unabhängigkeit, Flexibilität. Reisen ist so das beste Persönlichkeitscoaching. Ich bin ja Coach, Seminarleiter gewesen, jahrelang im Zeitmanagement, Selbstmanagementbereich. Und die Erfahrungen, die ich gemacht habe im Reisen, sind Lernerfahrungen ganz anderer Art, also Persönlichkeitsentwicklung, man wird mit Ängsten konfrontiert, man reift unweigerlich, wenn man alleine reist. Das möchte ich nochmal betonen. Mir hat damals bei meiner ersten Reise in Florenz jemand gesagt, aber Florenz bin ich alleine hingefahren, aber ich bin da halt an einen Kurs gefahren und da war Unsicherheit irgendwie vom Flughafen in Tempelhof, den es damals noch gab, bis zum Flughafen in Florenz, bis ich eingecheckt habe in meinem Hotel. Und dann war man wieder in so einer Kurs- und Klassenstruktur und dann hat mir mein Mitbewohner damals gesagt, du musst mal alleine reisen. Und ich so, buh, und das hat mir richtig Angst gemacht. Und jetzt würde ich sagen, so, jetzt hat mir Angst gemacht, wieder mit einem Freund zusammen zu reisen, weil ich dachte, oh, ich verliere das, was ich mir erworben habe, um Unabhängigkeit. War total toll, mit Begleitung zu reisen. Aber einmal im Leben wenigstens eine Woche allein reisen, ich glaube, das ist eine Erfahrung, die jeder für die Persönlichkeitsentwicklung machen sollte.
Gut, jetzt bist du jetzt losgereist und das erste Ziel war Ulaanbaatar, die Mongolei. Gibt es eigentlich einen hässlicheren Ort der Welt, den man sich als Start aussuchen kann? So die volle Dröhnung nach dem Motto, make it here and you make it everywhere.
Ja, und das im November als einziger Tourist bei minus 17 Grad in der Steppe und dann in einem Zelt zu schlafen. Ich habe ja geschrieben, Ulaanbaatar ist nicht nur die höchste Hauptstadt der Welt, wie sie sich selber nennen, sondern wahrscheinlich auch die hässlichste. Ist tatsächlich so. Aber genau das habe ich gesucht. Ich wollte in den Ostblock. Die Weltreise war für mich auch eine Spurensuche. Ich komme ja aus dem Ostblock. Mein Großvater wollte mit mir nach Russland reisen, als ich 10 war. Und als ich 10 war, kam die Wende. Und dann wollte keiner mehr nach Russland reisen in der Zeit. Und dann hatte es ganz pragmatische Gründe. Meine damalige Freundin hat in Peking gearbeitet. Und ich wollte nicht aus Berlin direkt nach Peking, was ich schon kannte, ins vertraute Heim wieder, sondern ich wollte eine Zwischenstation haben. Und Russland hatte starke Visa-Bestimmungen und die Mongolei hatte die gerade gekippt, dass ich gesagt habe, rein aus pragmatischen Gründen, weil ich die Weltreise nicht auch noch durchplanen und durchorganisieren wollte. Das ist der Quick Win, das ist sozusagen der geringste Aufwand. Ich wollte immer in die Mongolei, da starte ich.
Wie gesagt, im November bei minus 17 Grad. Also manchmal hatte ich beim Querlesen des Buchs auch so das Gefühl, du kultivierst einen gepflegten Masochismus unterwegs. Warum einfach, wenn es auch kompliziert zu machen ist? War das so, die Lust daran, diese eigenen Grenzen austesten zu wollen, zu können?
Ja, also ich bin schon ein Mensch, der gerne komplex denkt. Das habe ich gelernt. Aber ich habe auf Reisen, glaube ich, nach und nach, das merkt man auch so ein bisschen am Schreibstil, wo Leute sagen, ja, dein Buch ist nicht konsistent, aber genau spiegelt meine Entwicklung wider. Zum Anfang in der Mongolei habe ich noch sehr komplexe Sätze, sehr tiefe Gedanken drin gehabt und dann ein halbes Jahr später in Südamerika wird es viel kurzweiliger, wird es noch lockerer, werden die Sätze kürzer. Ich habe gelernt, loszulassen, ich habe gelernt, zu vereinfachen, Entscheidungen schneller zu treffen und mich nicht für jede Übernachtung, die ich habe, irgendwie 3 Stunden hinzusetzen und das perfekte Hotel zu suchen. Das war so meine persönliche Entwicklung vom Verkomplizierer zum gechillten Komplexitätskiller.
Also rückblickend so, wie welterfahren muss man sein für die Fremde? Oder andersrum gefragt, welche Eigenschaften muss man mitbringen, damit so eine Reise nicht zum Desaster wird?
Ich glaube, man braucht schon eine gewisse Reiseerfahrung. Also nicht unbedingt, wenn man jung ist, dann kann man das ab, dass man das auf der Reise lernt und sich die Ecken und Kanten holt. Eine Reise ist ja nicht immer nur schön. Also meine Freundin damals oder meine Freunde hatten mit Unverständnis reagiert, als ich gesagt habe, so, ich muss jetzt mal Urlaub machen vom Reisen und habe zwischendurch immer wieder so kleine Reiseinseln eingelegt, um mich mal zu erholen. Ich habe damals aber den Fehler gemacht und bin nach meinem ersten Studium, habe meine Backpacking-Karriere in China begonnen. Und ich habe interkulturelle Kommunikation als Schwerpunkt gehabt. Ich habe Kulturpsychologie studiert. Ich wusste, was ein Kulturschock ist, alles schön und ich war in den USA, ich habe in England studiert, ich habe in der Schweiz studiert, in Italien. Ausland war immer geil und nach 3 Tagen China habe ich geweint und wollte zurück. Das war einfach zu krass, zu hart. Das heißt, jemand, der wenig Reiseerfahrung hat, würde ich erstmal empfehlen, einen Test zu reisen, für 3 Wochen einen Backpacking-Trip zu machen, bevor er die Weltreise macht. Oder halt in Einstiegsländern wie Thailand zu beginnen oder von mir aus halt auch Australien, wo man so ein bisschen Kulturschock leid hat und wo man viele andere, vielleicht gleichaltrige, gleichgesinnte Traveler trifft, die einem halt über die schweren Stunden hinweghelfen.
Ja, ja, das kann ich gut nachvollziehen. Also China ist wirklich lost in translation. Ja. Man wirklich keine Chance hat, weder die Schriftzeichen zu entziffern, noch irgendjemanden zu finden, der wenigstens einem gebrochenen Englisch einem weiterhelfen kann. Singapur ist auch so ein beliebter Startpunkt. Man ist zwar schon in Asien, aber doch noch sehr westlich. Aber zumal jetzt Wie sehr hast du geplant oder andersrum, kann man überhaupt so eine Reise planen oder ist das nur ein Anlass für Frust, weil Murphys Gesetz einfach unerbittlich ist, wenn man unterwegs ist, wenn etwas schiefgehen kann, dann wird es auch schiefgehen.
Und das zum ungünstigsten Zeitpunkt, am ungünstigsten Ort, wenn du es gerade nicht brauchen wirst. Ja, also ich glaube, ich habe ein sehr radikales Reisekonzept gefahren. Ich habe Montag den Flug gebucht nach Ulaanbaatar und war Donnerstag da. Und ich wollte bewusst die Reise nicht durchplanen. Ich habe mir vorher schon hingesetzt, habe mir überlegt, in welche Regionen möchtest du. Ich wollte nach Südamerika, ich wollte diesen Südseetraum mal leben. Ich hatte Freunde in Sydney und diese Freundin in Peking. Also ich hatte gewisse Eckpunkte, das hat geholfen. Aber sonst würde ich halt mit Reisefaustregeln arbeiten. Ein Land, ein Monat, 3 Tage mindestens an einem Ort. Das habe ich hinterher für mich so festgestellt, das wäre ideal gewesen. Aber eine Reise soll, und das finde ich das Schöne am Reisen, Flexibilität ermöglichen. Ich möchte morgens aufstehen, entscheiden, fahre ich nach Norden, Süden, Osten, Westen oder bleibe ich einfach liegen. Und das ist für mich das Schöne am Reisen, diese maximale Freiheit. Und klar, wenn ich einen durchgeplanten Tourplan habe, dann habe ich viel Reisestress unterwegs nicht, weil ich Entscheidungen schon vorher gemacht habe. Aber wie will ich denn entscheiden, ob mir Medellin gefällt, ob ich irgendwie in Mexiko bleiben will, wenn ich da bin? Und ich hatte das jetzt in Mexiko den Fall, hatte irgendwie eine Woche noch da zu bleiben und plötzlich fand ich es nicht mehr spannend und dann war es wie ein Gefängnis. Ich will was sehen, ich will meine Zeit nutzen. Jetzt muss ich auf diesen blöden Flug warten. Das ist also immer so ein Trade-off, also so ein Kompromiss zwischen man vorausplanen und günstigere Preise bekommen, bis hin zu, okay, ich will die volle Flexibilität und ich buche den Flug am Tag vorher, wie ich es teilweise gemacht habe.
Und es ist ja so, dass die wenigsten auf Weltreise gehen mit einer Platinum-Kreditkarte im Täschchen. Ist es vielleicht sogar nötig für das volle Empfinden, dass man möglichst auf günstigen, billigen Pfaden unterwegs ist?
Ja und nein. Je nachdem, wie das Reisekonzept ist. Also wir haben ja vorhin schon gesagt, dass ich so ein Zwischending bin. Also ich war jetzt nicht der blutjunge Backpacker und ich bin jetzt aber auch nicht der wohlhabende Rentner, der mit einem Schiff um die Welt reist. Also ich habe teilweise in Hostels gewohnt, ich habe mir teilweise aber auch Zimmer geleistet, Privatzimmer in Hotels, weil ich zwischendurch halt auch gearbeitet habe. Ich habe an dem Buch schon immer geschrieben. Ich habe nebenbei ein Buch geschrieben zum Thema Sprachenlernen, das nächstes Jahr erscheinen wird. Das heißt, für mich war immer so die Investition auch da. Ich investiere ein bisschen mehr Geld und schlafe dafür ruhig. Ich habe mal einmal ein Interview für das ZDF gemacht, als ich in Auckland gelandet bin und habe in der Nacht in einer Jugendherberge verbracht und das war total laut. Die haben das Licht angelassen. Da hatte ich ausgerechnet in der Nacht dann auch noch Durchfall, musste ständig raus. Das war wieder ein glücklicher Zufall, weil ich die Nacht um 3 meine Mails gecheckt habe und diese Interviewanfrage, die dringend war, drin hatte. Und am nächsten Morgen um 8 habe ich ausgecheckt aus dem Hostel, habe mir ein Hotel gesucht, habe eingecheckt und habe erstmal bis 18 Uhr geschlafen und habe dann in der Nacht dieses Interview gegeben.
Man merkt dann, wie schön eine gute Dusche sein kann.
Total, total, total. Also später habe ich dann nur noch in Hotels übernachtet, als ich letztes Jahr die Reise durch Südamerika dann angeschlossen habe und bin jetzt aber wieder auf ein Mixed-Modell zurückgegangen, weil viele Erfahrungen einfach, ich habe jetzt mit meinem Kumpel da in 2 Euro Hotel direkt am, also in einer Baracke direkt am Strand geschlafen, wo ich mich teilweise geekelt habe, mich da überhaupt hinzulegen. Aber diese Kontraste machen für mich das Reisen aus und die würde ich jetzt bewusst suchen, selbst wenn ich mir ein 5-Sterne-Hotel leisten könnte, würde ich immer wieder zeitweise in ein Hostel einzuchecken, um neue, interessante, junge Menschen kennenzulernen und ihre Weltsicht zu verstehen.
Es ist ja so, viele, die ausgestiegen sind, die erzählen hinterher, was für tolle Kontakte sie hatten durch ihre Reise, auf ihrer Reise, die schönen Begegnungen mit Menschen. Das heißt, wenn man so einen Plan hat, muss man aber auch in der Lage sein, ein toller Kontakter zu sein.
Ja, deswegen sagte ich ja, Alleinreisen ist schon wichtig, weil man ganz anders offen zugeht, einfach wenn man mehr Zeit hat oder aus Neugier oder aus Bedürftigkeit auch.
Man hat eben niemanden an seiner Seite, mit dem man einfach quasseln kann, man muss sich jemand Neues suchen.
Genau, und das ist halt das Schöne, dass man aus der Komfortzone herausgeschubst wird. Aber ja, also ich glaube, Reisen ist schon auch ein kleines Extroversionstraining, ne? Und genau das ist aber halt auch gut. Jeder Mensch ist toll, wie er ist. Introvertierte Menschen haben sehr viele Vorteile, haben sehr viele Komplexitäten, die sie innerlich verarbeiten. Aber an gewissen Stellen muss ich einfach auch in der Lage sein, auf Menschen zuzugehen, Bedürfnisse einzufordern, Neugier auszudrücken. Und das lernt man halt einfach. Also selbst wenn man introvertiert, ich war halt auch eher der zurückgezogene Schreiber, der irgendwie 3 Wochen alleine am Strand sitzen kann und einfach sich nur mit seinem Manuskript beschäftigt. Aber ich genieße es dann halt auch, dann komplett mich fallen zu lassen in so eine Reise und überwältigt zu werden von Eindrücken, von Leuten, von neuen Menschen. Und dann ist man so in einem Fluss, es kommt eins zum anderen und 2 Wochen sind vorbei und ich habe so viele tolle Leute kennengelernt. Und es kam einfach so eins zum anderen. Und das sind ganz schöne Erfahrungen, die das Leben so abspeisen, abmixen, was von Jazz It Up irgendwie gesagt im Vorgespräch. Das machen so die Vielzahl der Klänge im Leben aus, selbst dann, wenn ich zurückgezogen bin, auch lerne mal rauszugehen und ganz andere Erfahrungen vielleicht auch mache in der Schulzeit oder in frühkindlichen Prägungen, die mich so halt in mein Schneckenhaus ziehen haben lassen. Da ist viel zu holen, da ist viel zu lernen.
So als Nachrichten-Junkie, der ich bin, muss ich natürlich zugeben, dass ich mittlerweile fast einen Overkill manchmal verspüre und das denke, mein Gott, die Welt ist so kompliziert und die ist so fast schon bedrohlich geworden, dass man fast schon so eine Art Cocooning machen möchte und gar nicht mehr rausgeht. Wie ist denn so deine Erfahrung jetzt nach so einer Reise? Stimmt dieser Eindruck, wenn man nur die Nachrichten sieht, ist die Welt wirklich jetzt anders geworden? Oder hast du das Gefühl, nee, genau das Gegenteil. Ich habe jetzt gemerkt, die Welt ist so wie immer. Und wenn man nur darauf zugeht und freundlich ist, dann wird einem auch Freundlichkeit entgegengebracht.
Also ich glaube, die Welt ist ein Stück weit so, wie wir sie interpretieren und wie wir auf die Welt zugehen. Ich habe mal in einem Buch eine schöne Geschichte gehört von 2 Händlern, die im Mittelalter so durch die Städte gehen. Und der eine fragt den anderen, wie ist es denn in der Stadt, in der nächsten Stadt? Und dann fragt der andere, naja, wie war es denn in der vorhergehenden Stadt? Und der eine antwortet halt, da war es total hässlich. Und der andere sagt, es war total schön. Und dann sagt er, naja, in der neuen Stadt wird es dann auch total hässlich oder es wird auch total schön werden, je nachdem, mit welcher Erwartung man reingeht, mit welchen Gesprächen man reingeht, mit welchen Interessen man auf die Leute zugeht. Also ein Stück weit kreiert man ja seine Realität selbst, ne? Das weiß ich halt als Sozialpsychologe natürlich nur zu gut, dass sich unsere Gedanken manifestieren in unserem Verhalten. Selbsterfüllende Prophezeiungen sind gut erforscht. Also das heißt, die Welt ist jetzt weder gut noch schlecht, sondern sie ist einfach vielleicht ein Stück weit vielfältiger geworden, sie ist vielleicht ein Stück weit skeptischer geworden, aber als Reisender ist man immer wieder, und ich glaube, da nickt jetzt jeder vor dem, wie heißt das, Mikrofon oder Zuhörton oder vor dem Lautsprecher heißt das Ding, nickt jeder, dass man an den ungewöhnlichsten Orten ganz offene, interessierte Menschen trifft und ganz überraschend ist. Also jeder Mensch, das habe ich jetzt auch gerade, ich komme ja aus einer 4-Monats-Reise, gerade gestern gemerkt, egal an welchem Ort, es gibt dumme Menschen, es gibt schlaue Menschen, es gibt fiese Menschen und es gibt unheimlich herzliche, offene Menschen. Der Durchschnitt mag ein bisschen verzerrt sein, ne? In Bolivien sind sie generell xenophob, sprechen nicht mit dir, wollen keine Fotos gemacht werden, reagieren ärgerlich, wenn man irgendwie selbst um ein Foto fragt. In andere Menschen kommt man bei 90% mit offenen Armen an, aber auch da wird man übers Ohr gehauen und so weiter. Also ich glaube, man muss immer so seine Erwartung, man muss sich seiner Erwartung bewusst sein. Ganz abschalten können wir sie nicht psychologisch, da können wir ganz lange meditieren. Aber immer sich dessen bewusst sein, dass wir die Welt interpretieren und ein Stück weit sagen, es könnte auch anders sein, ich bleibe ein Stück weit offen und neugierig. Ich glaube, das ist wichtig.
Wunderbares Schlusswort. Martin Krengel, der Mann, der nach so vielen Reisen immer noch nicht urlaubsreif ist. Ein wunderschönes Buch, Stoppt die Welt, ich will aussteigen. Abenteuer einer Weltreise mit einem kleinen Arschtrittle inklusive, dass man endlich mal aus dem Sofa aussteigt, erschienen im Easy Book Verlag für 14,99 und ich glaube, das sind die besten 15 Euro, die man für Reiselust heute anlegen kann. Martin, herzlichen Dank fürs Gespräch.
Sehr gerne.